Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
Einen schönen Samstagabend wünsche ich Ihnen. Alles Wichtige vom Sport gibt's von Norbert König.
Jawohl, mit deutschen Meisterinnen.
Unsere Themen. Brutale Angriffe auf Wahlhelfer. In Dresden attackieren Unbekannte den Europaspitzenkandidaten der SPD und ein Grünen-Mitglied beim Plakatieren. Warten auf den Durchbruch im Gazastreifen, hoffen die Menschen weiter auf eine Waffenruhe, während Israel und die Hamas über Mittelsmänner verhandeln. Und doch noch eine Meisterfeier in München. Die Frauen vom FC Bayern feiern ungeschlagen die vorzeitige Titelverteidigung. Die Demokratie muss sich wehrhaft zeigen, mahnt Bundespräsident Steinmeier nach den jüngsten Angriffen auf Abgeordnete und Kommunalpolitiker. Auch der Kanzler zeigt sich bestürzt nach der Attacke auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke. Ecke ist gestern Abend in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen und nach Parteiangaben schwer verletzt worden. Ein Bericht von Thomas Bersch.
Was genau gestern hier in Dresden-Striesen geschah, wird noch ermittelt. Fest steht, der SPD-Politiker Matthias Ecke musste ins Krankenhaus. Und das mutmaßlich nur, weil er hier Wahlplakate hängte. Der Angriff schlägt Wellen bundesweit, auch wenn man von den Tätern noch nichts weiß.
Aber was ich weiß, ist, dass hier ein Klima angeheizt wird. Und dass in einem solchen Klima sich Menschen, egal wer das am Ende war, im Recht fühlen, um das zu tun, was da passiert ist. Das ist auch ein Teil dieser Entwicklung.
Weggefährten beschreiben Matthias Ecke als aufgeschlossenen und herzlichen Menschen. Der Europapolitiker wurde offenbar Opfer von vier Männern, die gestern mutmaßlich gezielt Wahlkämpfer angriffen. Einen der Grünen und eben auch Matthias Ecke. Die SPD Sachsen fordert eine Reaktion des Freistaates, zieht aber auch eigene Schlüsse.
Natürlich haben auch wir eine Verantwortung für die Menschen, die freiwillig als Ehrenamtliche für uns Wahlkampf machen, Plakate aufhängen. Wir reagieren darauf auch. Es werden jetzt bloß noch größere Gruppen losziehen und Plakate aufhängen. Und wir empfehlen auch, dass unsere Helferinnen und Helfer nur noch bei Tageslicht ihrer Arbeit nachgehen.
Plakate aufhängen nur bei Tageslicht und in größeren Gruppen. Auch Sachsens Innenminister zeigt sich alarmiert, sieht im Angriff hier einen Trend und will Wahlkämpfer schützen. Doch die Möglichkeiten sind begrenzt.
Wir bieten an, dass besondere Plakatieraktionen, besondere Wahlkampfaktionen der Polizei gemeldet werden, sodass wir es absichern können. Nur, es liegt auf dem Wort besonders, wir würden es niemals schaffen, jede Plakatieraktion in Sachsen absichern zu können.
Auch am Tag danach sind Wahlkämpfer hier in Dresden-Striesen unterwegs. Auch sie berichten von aggressiver Stimmung an den Infoständen in den letzten Tagen. Der Fall von gestern liegt nun beim LKA in Sachsen. Abteilung Staatsschutz.
Der Angriff reiht sich ein in eine bundesweit immer stärkere Bedrohung von Politikerinnen und Politikern. Cornelia Schiemens ist für uns in Dresden. Cornelia, woran liegt es, dass in Sachsen die Stimmung offenbar aggressiver wird?
Die Stimmung ist an vielen Orten durchaus besorgniserregend. Wir befinden uns ja in einem Superwahljahr. Es stehen jetzt im Juni die Kommunal- und Europawahlen an und dann eben am 1. September die Landtagswahlen. Und da deutet alles auf ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD hin. Und allen ist klar, dass dieser Wahlkampf extrem hart geführt wird, womöglich härter als je zuvor. Und dieser Wahlkampf trifft auf eine Gesellschaft, die extrem polarisiert ist. Ein ständiger Kampf gegeneinander, sehr oft mit Worten geführt, aber eben auch mit körperlicher Gewalt. So ist der Angriff auf Matthias Ecke kein Einzelfall. Übergriffe auf Politiker, Unterstützer und Sympathisanten sind an vielen Orten tägliche und traurige Realität. Laut Innenministerium hier in Sachsen sind seit Jahresbeginn bereits 112 politisch motivierte Straftaten registriert worden, die in Zusammenhang mit den Wahlen stehen. Daher ist nun die Angst groß, dass sich immer mehr Menschen von gesellschaftlichem, demokratischem Engagement zurückziehen, zurück ins Private und damit Radikalen den öffentlichen Raum überlassen.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Cornelia Schiemens. Im Nahostkrieg gibt es nach ägyptischen Medienberichten bei den Verhandlungen in Kairo zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas angeblich Fortschritte. Der internationale Druck auf beide Seiten, einer Waffenruhe zuzustimmen, wird stärker. Israel droht weiter mit der Ausweitung der Bodenoffensive auf Rafah. Dort haben sich nach UN-Angaben rund 1,2 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten geflüchtet. Alisa Jung berichtet.
Dieser Mann hat es geschafft. Doch es ist eine weitere Nacht, in der Menschen sterben. auch in Rafah im Süden des Gazastreifens. Und die Angst vor einer israelischen Großoffensive, die noch mehr Leben kosten könnte, sie schwebt über ihnen. Mamoun Murtaza, geflohen nach Rafah, hat nun neuen Optimismus geschöpft. Er glaubt, Hamas werde diesmal einen Deal eingehen. Bislang hatten die Vermittler nur einen schwachen Einfluss, ohne Veränderung. Aber wir beten zu Gott, dass der Krieg nun endet. Betet für einen Deal mit Israel. Waffenruhe gegen Geiseln. Er hofft, dann könnte er nach einem besseren Platz zum Leben für sich und seine Familie suchen. Ich möchte zurückkehren, um meine Cousinen und meine anderen Familienmitglieder zu sehen. Sie sind in Gaza-Stadt und ihr Haus ist noch heil geblieben. Wenn es keinen Deal gibt, droht Israel mit einer Offensive auf Rafah. Hilfsorganisationen und die USA warnen vor einer humanitären Katastrophe. Doch ein Plan, was mit den Zivilisten geschehen würde, liegt nicht vor. Wir glauben, dass die israelische Regierung unsere Bedenken ernst nimmt, aber wir haben noch keinen Plan gesehen. Wenn es keinen Deal gibt, geht auch der Horror für die Angehörigen der Geiseln weiter. Michaels Bruder Or Levi ist seit 210 Tagen in den Händen der Hamas. Ich habe aufgehört, das zu glauben, was Hamas sagt oder nicht. Ich warte einfach, ob es diesmal wahr ist, weil wir diese Gerüchte über Deals bereits seit dem 8. Oktober hören. Es gehe um Politik, nicht um Menschenleben. Doch am Ende habe er nur seine Hoffnung.
Michael Beverunge, wie groß ist denn die Chance, dass die Verhandlungen tatsächlich zu einer Waffenruhe führen werden?
In trockenen Tüchern ist noch nichts, aber möglicherweise waren sich die beiden Konfliktparteien noch nie so nahe seit dem Zustandekommen des letzten Geisel- und Waffenstillstandsabkommen. Das hat wahrscheinlich mit dem Druck zu tun, der zuletzt vor allem auf der Hamas gelastet hat, nicht nur von Staaten wie den USA, sondern auch aus Ägypten, aus Katar. Da drohte zuletzt die Ausweisung von Hamas-Funktionären. Und auch Israel droht, wenn die Hamas jetzt nicht zustimme, dann würde sie angeblich innerhalb von einer Woche die Invasion von Rafah einleiten. Angeblich ist die Hamas-Delegation mit zustimmenden Signalen nach Kairo angereist, aber es gibt nach wie vor völlig widersprüchliche Forderungen, die im Raum stehen. Angeblich hat die Hamas die Zusicherung der USA, dass es zu einem dauerhaften Waffenstillstand, zu einem Abzug der Israelis kommen würde. Die Israelis verneinen das und sagen nein, sie würden auf jeden Fall irgendwann die Invasion von Rafah beginnen. Also die Delegation der Israelis ist auch noch nicht nach Kairo aufgebrochen, bis es denn positive Signale von dort gibt. Es wird bis zuletzt gepokert und die losen Enden dieser Verhandlungen, die sind noch lange nicht zusammengeführt.
Vielen Dank, Michael Beverunge. Wegen des Krieges im Nahen Osten gibt es bereits seit Wochen teils heftige Proteste an US-amerikanischen Universitäten. Und auch an einigen deutschen Unis kommt es zu pro-palästinensischen Demonstrationen und Auseinandersetzungen. Über die Lage und die Reaktionen berichtet Patricia Wiedemeier.
Gestern Nachmittag vor der Humboldt-Universität in Berlin. Mehrere Dutzend pro-palästinensische Studierende und Unterstützer versammelten sich zu einer nicht angemeldeten Kundgebung, fordern Solidarität mit Palästina. Aber zu hören eben auch die israelfeindliche Parole »From the river to the sea«. Die Präsidentin der Humboldt-Universität wurde niedergebrüllt, die Proteste später dann von der Polizei beendet.
Zum Glück sind wir noch weit entfernt von den Zuständen, wie sie in Frankreich und in den USA bestehen. Gleichwohl habe ich große Sorge, dass auch bei uns die Situation eskalieren kann. Ich stelle fest, dass es eine weit verbreitete anti-israelische und antisemitische Grundstimmung an vielen deutschen Universitäten gibt.
Für die Bildungsministerin ist an deutschen Universitäten kein Platz für Antisemitismus. Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, das ja, aber...
Das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit, das gilt es zu schützen. Das macht ja auch unser Land aus, dass man gegen jeden Kritik üben kann. Aber Antisemitismus ist keine Meinung, es ist Hetze, es ist Verschwörungstheorie und es ist strafbar.
Heute Nachmittag wieder Berlin, erneut eine pro-palästinensische Demonstration. Was ist erlaubt? Wie weit geht die Meinungsfreiheit? Der Antisemitismusbeauftragte fordert schärfere Gesetze.
Wir müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland noch klarer fassen. Insbesondere muss der Aufruf zur Vernichtung anderer Staaten unter Strafe gestellt werden, so wie das Verbrennen ausländischer Fahnen.
Das zumindest würde Polizei und Staatsanwaltschaften entlasten, so Felix Klein.
Etwa 800 Menschen haben heute in Hamburg ein Zeichen gegen Islamismus und Antisemitismus gesetzt. Die Demonstrierenden gingen für freiheitliche Werte und das Grundgesetz auf die Straße. Unterstützung gab es von einem breiten Bündnis aus Organisationen, Vereinen und demokratischen Parteien. Die Botschaft: ein starkes Zeichen gegen Hass und Hetze. Vor einer Woche hatten hier hunderte Islamisten die Einführung eines Kalifats gefordert. Annalena Baerbock ist zurzeit in der Pazifikregion unterwegs. Gerade hat sie Australien und Neuseeland besucht. Seit 13 Jahren war dort keine deutsche Außenministerin mehr. Baerbocks Reise soll zeigen, wie wichtig der Bundesregierung die Region ist und auch ein Signal an China senden, das dort versucht, seinen Einfluss auszuweiten. Die Reise begleitet für uns Daniel Ponzen.
Mit einem traditionellen Maori-Ritual wurde Außenministerin Baerbock heute in Aucklands Universität empfangen. Einer der unbeschwerteren Momente einer Reise, die bislang, so auch beim Treffen mit ihrem neuseeländischen Amtskollegen, maßgeblich im Zeichen geopolitischer Spannungen steht.
Trotz zahlreicher Krisen in unserer direkten Nachbarschaft dürfen wir nicht so tun, als würde uns der Indopazifik nichts angehen. Ganz im Gegenteil. So wie ihr für die internationale Ordnung bei uns in Europa Verantwortung übernehmt, so engagieren wir uns hier im Indopazifik, wo der Wind ebenfalls spürbar rauer weht.
Neuseeland begrüße die zunehmende Präsenz, den Ansatz und das langfristige Engagement Deutschlands im Pazifik, so Winston Peters. Man freue sich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Eine Zusammenarbeit, die langfristig und robust sein soll. Deutschland plant, seine Rüstungskooperation in der Region auszubauen. Zudem wird die Bundeswehr dieses Jahr zu Luft und zu Wasser gleich an mehreren militärischen Übungen im Indopazifik teilnehmen, mit unterschiedlichen Adressaten.
Das Signal geht zum einen an die Amerikaner, zu sagen, zu signalisieren, wir verstehen das, wir nehmen das auch ernst und wir wollen auch hier zu einer Lastenteilung beitragen, wenn auch in einem sehr bescheidenen Rahmen. Und gleichzeitig aber auch ein Signal an China zu senden, zusammen mit Verbündeten die Sicherheit, die Stabilität in dieser Region wahren zu wollen.
Um Waffen geringer Reichweite ging es beim emotionalsten Termin der Reise. Speer, Knüppel und Schwert zählten zu jenen Kulturgütern, die Baerbock bereits gestern der australisch-indigenen Gemeinschaft der Ghana aus einem deutschen Museum zurückgab. Morgen geht es weiter Richtung Fidschi.
Der ukrainische Präsident warnt vor einer Ausweitung der russischen Angriffe. Wir stehen vor einer neuen Phase des Krieges, sagte Selenskyj bei einer Ehrung von Soldaten. In Otscheretine im Bezirk Donetsk konnten russische Truppen vor wenigen Tagen die Frontlinie durchbrechen und die ukrainischen Soldaten zurückdrängen. Bei den Kämpfen wurde der größte Teil des Ortes zerstört. Die Gorch Fock 1. Hier ein vor 90 Jahren aufgenommenes Foto ist die Vorgängerin des gleichnamigen Segelschulschiffs der Bundesmarine. Der Dreimaster wird jetzt aufwendig saniert, damit er wieder als Museumsschiff Publikum anlocken kann. Rund 10 Millionen Euro hat es gekostet, das Schiff wieder schwimmfähig zu machen. Ein wichtiges Projekt für die Stralsunder Volkswerft, die seit 2 Jahren der Stadt gehört. Anne Stadtfeld berichtet.
Stolz liegt sie da, die Gorch Fock 1 an der Kaikante der Stralsunder Volkswerft. Knapp ein Jahr wurde die alte Dame hier saniert.
Die Masten sind generalüberholt worden, die Takelage. Wir haben an dem Schiff eigentlich stahlbaulich eine Grundüberholung gemacht. Vom Oberdeck angefangen, das wir fast komplett ausgetauscht haben. Unterdeck wurde sehr viel Stahl getauscht in der Außenhaut.
Traditionssegler, Schiffbauhalle und spezielle Werftindustrie mit riesigen Kränen ziehen beim Tag der offenen Werft rund 18.000 Besucher an.
Nach der Wende habe ich es besucht und das hat sich natürlich positiv verändert. Und ich kann sagen, also es ist wirklich also erfreulich, das mal zu sehen.
Ja, auch toll, sehr interessant. Man hat nochmal die Möglichkeit, das vom Nahen und von innen zu sehen. Ne?
Nach einer Insolvenz vor 2 Jahren kauft die Hansestadt Stralsund das Gelände für 14 Millionen Euro und errichtet einen maritimen Gewerbepark. Es ist die einzige Werft Deutschlands in kommunaler Hand.
Tatsächlich haben wir, was die Hallen angeht, alle Kapazitäten hier schon weg. Aber es gibt weitere umliegende Grundstücke. Und insofern haben wir auch eine ganz neue Dynamik hier entwickelt, was insgesamt Ansiedlungen in der Stadt angeht.
Etwa 500 von knapp 1000 Arbeitsplätzen seien übrig geblieben. Und nur wenige Angestellte haben einen Tarifvertrag, kritisiert die Gewerkschaft.
Wir haben nur noch den Wachdienst und die Feuerwehr, die fallen unter Tarifvertrag und alle anderen nicht. Und es gibt auch keine Betriebsräte mehr.
Bis zu 3 Millionen Euro pro Jahr will die Stadt Stralsund zukünftig mit dem Betrieb der Werft einnehmen.
Die Filmbranche hat gestern Abend nach Berlin geblickt. Denn im Theater am Potsdamer Platz wurde der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Lola gilt hierzulande als die renommierteste Auszeichnung. Großer Gewinner des Abends war die ZDF-Koproduktion Sterben von Regisseur Matthias Glasner. Für das Drama gab es die Lola in Gold in der Kategorie Bester Spielfilm. Auch Corinna Harfouf durfte sich über eine Trophäe als beste Hauptdarstellerin freuen. Die Schauspielerin Hanna Schibula erhielt den Ehrenpreis der Jury. Und die Meisterschale in der Fußball-Bundesliga der Frauen wird am Pfingstmontag der FC Bayern bekommen.
Und das schon zum 6. Mal. 2:1-Sieg in Hoffenheim, insgesamt 3 Unentschieden und keine Niederlage. Diese Zwischenbilanz 2 Runden vor Schluss reicht den Frauen des FC Bayern München, um wie im Vorjahr die deutsche Meisterschaft feiern zu können.
Die in dieser Spielzeit noch ungeschlagenen Münchnerinnen verteidigen den Titel 2 Partien vor Saisonende und das ausgerechnet in Leverkusen.
Ja, ist natürlich eine schöne Geschichte, dass wir auf der einen Seite den Titel bei den Männern an die Leverkusen verlieren und auf der anderen Seite den Titel hier in Leverkusen mit den Frauen gewinnen, aber so ist Sport.
Georgia Steinway, die englische Nationalspielerin, bringt ihr Team in der 18. Minute in Führung. Linda Dahlmann erhöht keine 10 Minuten später nach einer Ecke auf 2:0. Nachdem Nikola Kaczewska den Anschlusstreffer für Leverkusen erzielt, müssen die Bayern die letzte halbe Stunde um die Meisterfeier zittern. Denn nur ein Sieg bringt schon heute den Titel. Der gelingt und die Münchnerinnen liegen uneinholbar vor den Rivalinnen aus Wolfsburg. Und die treffen sie am kommenden Donnerstag im Pokalfinale in Köln ab 15.40 Uhr live im ZDF.
Die männlichen Bayern-Profis müssen heute den Stuttgartern das Jubeln überlassen, denn der VfB gewinnt das Topspiel des Tages in der Bundesliga. Das 3:1, schon der 21. Saisonsieg der Stuttgarter Vereinsrekord, eingestellt. Borussia Dortmund souverän, 5:1 gegen Augsburg. Wolfsburg so gut wie gerettet, 3:0 gegen Darmstadt. Neuhaus rettet für Gladbach per Elfmeter zum 2:2 einen Punkt in Bremen. Am Abend Köln gegen Freiburg, gestern Hoffenheim-Leipzig 1:1, 3 Spiele morgen. Das Spitzenquintett mit Abstand zum Rest und unverändert. Aber die Bayern nur noch 2 Punkte vor Stuttgart. Alle anderen in der oberen Hälfte haben internationale Perspektiven. Und das gilt auch noch für Werder Bremen. Und Heidenheim könnte morgen sogar auf Platz 7 springen. Gladbach bleibt gefährdet, verliert Köln nachher gegen Freiburg. Dann ist der direkte Klassenerhalt des FC ausgeschlossen. Später Besuch von Freiburgs Trainer Christian Streich im aktuellen Sportstudio im ZDF, 23.30 Uhr nach dem Abendspiel, im Livestream und im Fernsehen. Erfolgreiche Radtour für Maximilian Schachmann. Er muss sich im Zielsprint der ersten Etappe des Giro d'Italia in Turin nur ganz knapp dem jubelnden Kolumbianer Jonathan Narváez geschlagen geben. Weniger erfolgreich die Eishockey-Nationalmannschaft der Männer. Nach 3:0-Führung gibt es im vorletzten Testspiel vor der WM eine 3:5-Niederlage gegen Frankreich.
Erstmals mit Verstärkung aus der NHL durch Torwart Grubauer, Peterka und Sturm tritt die deutsche Mannschaft im ersten Drittel auf und führt durch Dominik Kahun nach Pass von Peterka 1:0. Und nach einem Doppelschlag von Tuomi und Kastner in der 18. Minute gar mit 3:0. Doch kurz vor Ende des Drittels verkürzen die Franzosen auf 1:3 durch Gallet, dominieren dann den zweiten Abschnitt. Da Costa mit der 4:3-Führung, die Frankreich verteidigt und Sekunden vor Abpfiff auf 5:3 ausbaut. Das Team von Harold Kreis ist eine Woche vor dem Auftaktspiel gegen die Slowakei noch nicht in WM-Form.
Und Montag die Generalprobe nochmal gegen Frankreich.
Dankeschön, Norbert.
Bitte sehr.
Regen, Wolken. Auch mal Gewitter und zwischendurch etwas Sonne bei mäßiger Maiwärme. Das wäre das Sonntagswetter in Kurzform. Die Langform hat gleich Katja Hornefer. Das Heute-Journal läuft gegen 23.15 Uhr mit Marietta Slomka. Auf Wiedersehen. Musik
Guten Abend. Eine eindrucksvolle Tiefdruckgelande, bestehend aus den Tiefs Gulla und Helga, liegt westlich von uns und geradezu ideal typisch kringeln sich die Tiefs ein. Für uns bedeutet das eine Kaltfront, die schon in der Nacht heranzieht und bis morgen Abend uns ostwärts überquert haben wird. Heute Nacht ziehen Schauer und Gewitter erstmal hier von Brandenburg weiter Richtung Ostsee und dann kommt von Westen die Kaltfront heran, bringt viel Regen mit und auch Gewitter. Die Temperaturen dazu sinken auf 12 Grad in der Lüneburger Heide oder auch in der Uckermark und bis 7 Grad zum Beispiel an der Mosel oder am Alpenrand. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen auf den ostfriesischen Inseln bei 14 Grad. 21 Grad werden es dagegen hier Richtung Lausitz und auch an der Donau. Über Norddeutschland dominiert morgen das Tief. Das bedeutet viel Regen und auch Gewitter. Wahrscheinlich dauert es bis zum späten Nachmittag, bis Sie über der Lübecker Bucht wieder die Sonne sehen. Besser klappt das mit der Sonne zwischen Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Im Osten gibt es dagegen kräftige Regenschauer und nachmittags hier im Erzgebirge auch Gewitter. Dann liegt die Kaltfront zwischen Sachsen und Baden-Württemberg. Zwischen dem Bayerischen Wald und dem Allgäu werden Sie noch länger Sonnenschein sehen können. Und wechselhaft startet dann auch die neue Woche bei mäßiger Maiwärme. Guten Abend.